Wie begleiten wir Menschen, die wissen, dass sie bald sterben? In dieser Folge schauen Holger und ich auf die Realität der Palliativpflege. Wir sprechen über SAPV-Teams, überforderte Angehörige, ethische Grenzfälle und gesetzliche Lücken. Du erfährst, was Pflegekräfte für diesen sensiblen Bereich mitbringen müssen, warum Kommunikation wichtiger ist als Maßnahmen und wieso wir über das Thema viel offener sprechen sollten. Viel Spaß bei der Folge.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcasts. Hallo Holger.
Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer.
So, das Thema Palliativpflege wollen wir uns einmal mehr hier im Podcast anhören, einmal gucken, was hat sich da vielleicht auch die letzten Monate getan, seitdem wir die letzte Aufnahme gemacht haben. Aber vor allem interessiert mich natürlich mal, wie ist denn die Palliativpflege aktuell auch so aufgestellt? Was gibt es da für Themen Richtung Personalschlüssel und so weiter und so fort? Also lasst uns mal reinstarten in die Folge. Und ja, Holger, du bist ja in dem Thema seit Jahren gut ausgebildet und als Dozent tätig. Was ist denn gerade State of the Art im Thema Palliativpflege?
Also in den letzten zwei, drei Jahren hat sich da relativ wenig geändert.
Ja. Weil wir sind schon relativ weit in der Palliativversorgung in Deutschland. Es gibt so gut wie flächendeckend SAPV, also spezialisierte ambulante Palliativpflege, die auch in Altenheime reingeht. Dort muss ich sagen, die Akzeptanz, sich die reinzuholen zur Unterstützung, ist gestiegen. Ist also fast nirgendwo mehr ein Problem. Wir haben immer mehr Palliativstationen in den Krankenhäusern. Dort ist der Personalschlüssel, man kann ganz grob sagen, wenn 11 Betten da sind, 10 Vollzeitstellen, die aber oft natürlich aus praktischen Gründen natürlich auf Halb- oder Dreiviertelstellen aufgeteilt werden. Wir haben auch Zusatzqualifikationen, die dort zwingend vorgeschrieben sind für die Anerkennung dieser Palliativstationen. Wir haben einen relativ guten Vergütungsschlüssel dafür. Und Hospize haben wir auch. Da, wo es noch ein bisschen hakt, ist, wir haben immer noch zu wenig Kinderhospize.
Ja.
Gott sei Dank haben wir letztes Jahr in Wettingen im März ein Kinderhospiz eröffnet mit 10 Plätzen, in Ausnahmefällen sogar bis 12 Plätzen.
Super, okay. Und du hast jetzt gerade die SAPV-Teams angesprochen. Also das ist sozusagen in der Breite angekommen, dass es diese SAPV-Teams gibt. Und sind die auch quasi in der Fläche oder flächendeckend auch in der Versorgung eingebunden? Oder gibt es da noch Potenziale, vielleicht auch für einen ambulanten Dienst, der gerade an Erweiterungen denkt? Wie sieht es da aus?
Also ich muss sagen, ich schätze so die letzten Zahlen, die ich gehört habe, waren so 92-95% flächendeckend jetzt vorhanden. Das ist eine Zahl von Mitte letzten Jahres.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch Regionen, wo Palliativpflegedienste vorhanden sind, aber die Arbeit gar nicht schaffen.
Ja.
Ja, wo man da noch entweder Kooperationspartner als Pflegedienst werken kann, unter bestimmten Voraussetzungen 3 ausgebildete Fachkräfte hat und so weiter. Oder sogar ein spezieller Palliativpflegedienst, der nur palliative Pflege leistet, möglich wäre. Das muss man regional ganz unterschiedlich sehen und sich erkundigen. Das kann man über die kassenärztlichen Vereinigungen machen. Die haben da alle Informationen, die nötig sind. Oder bei bestehenden Anbietern, Netzwerken, nachfragen, sucht ihr noch Kooperationspartner.
Ja, und was muss ich da so mitbringen als ambulanter Dienst, um ein SAPV-Team entweder aufzubauen oder zu eröffnen?
Also mindestens 3 ausgebildete Palliativfachpflegekräfte.
Ja.
Das heißt, die müssen die 160 Stunden vorgeschriebene Weiterbildung absolviert haben.
Ja.
Dann, wenn ich das als Kooperationspartner mache, muss ich auch gewillt sein, in dem Netzwerk, in dem ich tätig bin, Bereitschaftsdienste für Palliativpatienten zu übernehmen und gegebenenfalls dort auch Patienten anderer Pflegedienste palliativ zu versorgen, wenn ich die Bereitschaft übernehme.
Ja. Und ich brauche auch einen Palliativmediziner dort in diesem Bereich.
Nicht für einen Palliativpflegedienst notwendig, sondern für ein Netzwerk.
Ja, okay.
Wenn ich in einem Netzwerk, ich nehme mal Göttingen als Beispiel,
ja,
da ist auch immer eine Bereitschaft von irgendwelchen Kooperationspartnern, sprich Pflegediensten, der Bereitschaft hat. Und es ist immer ein Arzt, der als Palliativmediziner im Hintergrund Bereitschaft hat. 24 Stunden. Wochenende, Feiertage, dass also generell immer eine Erreichbarkeit gegeben sein muss.
Ah, okay. Okay, spannende Sache, aber die Ausbildung, die gehen 160 Stunden, ne?
Ja.
Das sind die Spezialausbildungen. Und muss ich da auch noch bei der Pflegedienstleitung oder bei den anderen Mitarbeitern noch irgendwelche Kompetenzen, Schulungen oder so anbieten?
Es ist gesetzlich nichts verpflichtet, aber wenn ich als Kooperationspartner in einem Netzwerk bin, dann darf eine Palliativleistung nur von diesen Fachkräften erbracht werden, die ihre Weiterbildung haben. Wenn das aber auch ein Patient ist, den ich sowieso die Grundpflege zum Beispiel leiste,
ja,
das können dann auch die anderen machen.
Okay.
Die jeweiligen Qualifikationen dafür haben.
Ja. Und mal kurz die Unterscheidung. Du hattest ja schon stationär und jetzt sind wir kurz im ambulanten Bereich gewesen. Wo gibt es denn da die genauen Unterscheidungen oder was? Wo unterscheidet sich die Palliativpflege, ob es ambulant oder stationär ist?
Ja. Die stationäre ist einfach Krankenhaus, sprich Palliativstation oder Hospiz. Alles andere ist ambulant. Selbst wenn die Palliativpflege in einem Altenheim erbracht wird, wird das von den SAPV-Teams oder Palliativpflegediensten erbracht.
Ja.
Das liegt einfach daran, dass man sagt, das ist der Wohnsitz eines Menschen, wenn er im Altenheim ist. Und man weiß natürlich die Situation in den Pflegeeinrichtungen, fehlen teilweise die Kompetenzen für Palliativpflege und auch die Zeit, das gewährleisten zu können. Und mal so ganz grob als Richtwert, SAPV-Pflege kann zu Hause beim Betroffenen oder im Altenheim bis zu dreimal täglich 50 Minuten Einsatz erbracht werden, wird dementsprechend von den Kassen honoriert. Ein Teil geht ans Netzwerk für die Koordination, Bürokosten, Personalkosten und so.
Ja,
in der Regel 15-20%. Der Rest kriegt der Leistungserbringer, sprich der Pflegedienst oder die Pflegefachkraft, die das erbracht hat.
Ja.
Und der Hausbesuch in einem Altenheim oder zu Hause wird bis zu einmal täglich bezahlt, wenn ein Palliativmediziner hinkommt. Ne? Und das wird auch, ich sage mal, wesentlich besser honoriert, als wenn der Arzt normalen Hausbesuch beim Patienten macht. Weil man einfach gesagt hat, der Mensch hat das Recht, am Lebensende eine umfangreiche, notwendige Betreuung zu bekommen. Jetzt müssen wir aber im Ambulanten noch unterscheiden. Wir haben die SAPV angesprochen.
Na,
die spezialisierte. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen von Seiten des Patienten,
ja,
die erfüllt sein müssen. Es muss ein sogenanntes komplexes Symptomgeschehen vorhanden sein. Da sind 7 Bereiche aufgeführt. Ich nenne mal einige. Zum Beispiel Schmerzen, die nicht ausreichend bisher gestillt werden können mit Medikamenten. Größere gastrointestinale Probleme, Dauerdurchfall oder ähnliches. Neurologische Symptomatik, zum Beispiel dauernd Krampfanfälle beim Gehirntumor,
nicht
unüblich ist. Aber auch, wenn die Psyche des Patienten oder, und jetzt kommt es, der Angehörigen beeinträchtigt ist massiv, dann kann die sogenannte SAPV geleistet werden. Ist nur der Opa Holger, der einfach alt und schwach ist und sterben wird, dann reicht die normale Pflege bzw. die allgemeine Palliativversorgung aus und die kann jeder Pflegedienst erbringen und kann jedes Altenheim selber erbringen.
Okay. Und ist sie auch gesondert vergütet?
Im ambulanten Bereich ja, in dem Altenheim nein, ist das in den normalen Sätzen mit enthalten.
Ja.
Und da kommt kein extra jemand von außen raus zur Unterstützung.
Ja, okay. Und wenn wir uns jetzt nochmal auf die Palliativkräfte beziehen, was sollte denn eine, sagen wir mal, Pflegefachkraft, die vielleicht überlegt, die 160 Stunden zu absolvieren, was sollte die denn mitbringen? Also was für Stärken sollte denn eine Pflegekraft haben, wenn sie sich in dem Bereich Palliativ weiterbilden will?
Also sie sollte psychisch schon sehr stabil sein.
Ja.
Weil dann kann es natürlich sein, dass man tagelang, wochenlang nur mit sterbenden Menschen zu tun hat,
ja,
die schlimmes Symptomgeschehen haben, was nicht jedermanns Sache ist, muss ich dazu sagen. Dann sollte sie mir grundsätzlich Empathie den Menschen gegenüber haben und eine Akzeptanz, den Wunsch, jeden Wunsch, den sie erfüllen kann, eines sterbenden Menschen zu erfüllen. Das heißt aber auch, sie muss damit leben, dass eine notwendige Pflegeversorgung von den Menschen abgelehnt wird, dass sie das akzeptiert und nicht versucht, denjenigen zu überreden. Ich kann ein Beispiel nennen, wir haben im Bekanntenkreis vor einigen Jahren jemanden in der Sterbephase gehabt, einen älteren Herrn, Parkinson-Patient, nach einem Sturz im Krankenhaus, kam zurück nach Hause zum Sterben, 90 Jahre alt, und er hat einen Dekubitus am Po sich im Krankenhaus weggeholt und da war auch SAPV eingeschaltet, aber ich sage mal nur für die Koordination, weil im Grunde genommen die Familie und wir als Freunde da unterstützend tätig waren. Und da kam einmal die Koordinatorin vom Netzwerk und sagte, sie haben doch einen Dekubitus, der sollte jeden Tag versorgt werden. Und da hat er wortwörtlich, er war noch geistig fit, gesagt, ich entschuldige die Ausdrucksweise, ich wiederhole wortwörtlich, an meinen Arsch kommt mir keiner mehr ran, ich höre schon die Glocken läuten. Mhm. Und dann muss das akzeptiert werden. Das war auch für uns, für die Familie, die Angehörigen. Es war noch eine pensionierte Schwester der Uni Göttingen von der Notaufnahme, die ich jahrzehntelang kannte, dabei. Meine Frau war mit involviert in der Versorgung. Wir haben das respektieren müssen. Dann gesagt, okay. Es war vom Geruch, es war eine Woche vor seinem Tod, das war dieses Gespräch. Es war nicht angenehm, der Geruch, Verwesungsgeruch.
Ja.
Ne? Aber wir haben das respektiert, akzeptiert.
Mhm.
Also das sind so Sachen, da muss man sich drauf einlassen können. Und ich weiß, wie oft, wenn Menschen etwas ablehnen, habe ich jetzt auch wieder im Bekanntenkreis erlebt, ein älterer Herr nach einem Sturz operiert, neue Hüfte, auch schon 91, von einer Freundin von uns, der Vater, der hat gesagt, ich esse und trinke nichts mehr, ich will sterben. Mhm. Was ihre Schwester und ihr Bruder versucht haben, dagegen zu reden, den zu überreden, den älteren Herrn. Sie konnte keinen Einfluss nehmen, sie war gerade mit uns im Urlaub in Ägypten und hat dann dauernd nur telefoniert und gesagt, lasst ihn doch. Ne? Das war also nicht so einfach, die Angehörigen und auch das Altenheim, dass er denn zur Kurzzeitpflege kam, wo er dann auch nach kurzer Zeit verstorben ist, davon zu überzeugen, dass man den Willen respektiert. Das sind so ganz wichtige Punkte, die eine Fachkraft mitbringen soll.
Wie sieht es da bei kommunikativer Kompetenz aus? Gibt es da bestimmte?
Ja, ich sage einfach mal, menschliche, empathische Kommunikation sollte Grundvoraussetzung sein. Das heißt, manchmal auch den Schnabel halten und nur zuhören oder nur dabei sitzen. Auch das muss man aushalten können.
Ne? Ja.
Aber ich finde, das ist eine Sache, wenn man eine Grundempathie diesen Menschen gegenüber hat, ergibt sich das.
Ja. Gerade in der Palliativpflege sind ja, wie du es gerade schon gesagt hast, ethische Konflikte eigentlich Alltag, oder?
Für mich nicht.
Okay, für dich nicht, okay.
Aber es gibt manche Pflegekräfte, die haben. Ich sage, wir haben unser Grundgesetz. Und da steht es eindeutig drin, die Pflege soll sich auch jetzt, das haben wir durch die SIS, wieder mehr im Vordergrund an den Bedürfnissen, Wünschen der Menschen orientieren. Und wenn du mir sagst, Holger, ich will nichts mehr essen und trinken, versuche ich nicht, dich zu überreden.
Mhm.
Ich frage dich vielleicht zweimal am Tag, wenn du doch was möchtest. Ich bin hier, aber ich sage nicht, ja komm, du musst doch trinken, dann geht's dir besser. Das ist ein Problem, was die Angehörigen eher haben, dieses ethische Problem.
Das meine ich, ich meinte das auch so.
Für Angehörige ist das ein ethisches Problem. Auch die Martina, der ist so schwer befallen, hat meine Frau sehr lange mit ihr im Urlaub gesprochen, zu akzeptieren, dass ihr Vater sterben will. Und mit 91 hat man auch das Recht darauf. Der war auch schon wundgelegen überall. Ich habe Fotos gesehen, hat ihre, nicht ihre Schwester, ihr Bruder, ihr geschickt in den Urlaub. Fand ich auch schon ganz toll.
Mhm.
Empathisch, ne?
Ja.
Jemanden in Urlaub denn zu versauen, die mit dem Tod oder mit dem Sterbeprozess an sich schon Schwierigkeiten hatte. Ne, aber für die Angehörigen fällt das schwer. Sie können nicht loslassen.
Mhm.
Und da muss auch eine Pflegekraft, ob palliativ oder nicht, einfach darauf hinweisen, dass der Mensch das Recht hat, zu sagen, ich möchte nicht mehr. Und dass man das respektiert.
Mhm.
Und ich sage mal, der Grund für das ist ja ganz häufig, ich habe irgendwas versäumt. Ich will noch was. Ich will noch was mit ihm klären, will noch was mit ihm reden. Ich will ihn noch haben.
Ja, klar.
Ne, das ist Egoismus.
Ja, aber
den darf es in der Palliativpflege nicht geben. Und dann müssen die Pflegekräfte, die damit involviert sind, auch die Angehörigen betreuen.
Ja, aber es ist natürlich auch verständlich, dass die Angehörigen den Menschen noch nicht verlieren wollen. Ne?
Ja, es ist verständlich, aber sie müssen es lernen. Und das ist der Vorteil bei SAPV-Teams. Da gibt es Sozialarbeiter, Psychologen, die dann eingeschaltet werden. Und es kann SAPV verordnet werden, weil ein Angehöriger so ein Problem damit hat. Kann der Hausarzt sagen, okay, dann machen wir SAPV, dann kommt ein Psychologe und kümmert sich drum.
Mhm.
Das ist eben der Vorteil von SAPV, dass es sehr vielseitig ist, nicht nur die reine Behandlungspflege betrifft, sondern auch die Psyche.
Ja.
Auch von An- und Zugehörigen
ja.
versorgt wird dadurch.
Ja. Und sag mal, wo erlebst du denn die Grenzen von Palliativpflege?
Ja, die Grenzen sind da. Ich sag mal, bei der professionellen Palliativpflege, wenn die Leute den Wunsch äußern, ich will nicht mehr, gib mir was.
Hm.
Na? Das ist ein ganz großer Gewissenskonflikt und ich weiß nicht, ob die Zuhörer das mitbekommen haben, vor Ende September war wieder jemand vor Gericht aus einer Palliativstation, der eben diesem Wunsch von einigen Patienten nachgegeben hat. Und das ist etwas, was nicht geht.
Mhm.
Es ist immer noch die Diskussion ja und auch da, es gibt noch kein neues Gesetz über diese Sterbehilfe in Deutschland, obwohl das schon vor Jahren vom Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht festgelegt worden ist, da muss was passieren. Ne, es dürften Ärzte Medikamente verordnen, es macht aber keiner, weil die Ärztekammer sagt, jeder, der das macht, dem Wunsch stattgibt und eine Verordnung schreibt, verliert seine Kassenzulassung. Ja, das ist also nicht so einfach in Deutschland. Es fehlt einfach eine klare gesetzliche Regelung. Und ich habe letzte Woche gelesen, dass einige Bundestagsabgeordnete angeregt haben aus verschiedenen Parteien, dass man jetzt endlich mal dieser Aufforderung vom Gericht, vom Bundeskolbech, nachkommt und da eine neue Gesetzgebung macht. Aber ich habe immer das Gefühl, es ist vor der vorletzten Wahl passiert, dieses Urteil.
Mhm.
Und da hat man sich nicht rangetraut, weil Wahlen waren,
hm.
um keine Wähler sich zu verscherzen. Dann war es wieder ein bisschen ruhig. Man hat ein paar Vorschläge ausgearbeitet, aber keinen ernsthaft zur Diskussion, zur Abstimmung gestellt. Denn als das wieder aufkam, war die letzte Wahl.
Hm.
Und jetzt war wieder Ruhe im Karton vor der Wahl, weil ich glaube, dass da einfach Wahldünkel dahinterstehen, dass man da nicht Nägel mit Kopf macht. Jeder hat Angst, Wählerstimmen zu verlieren. Man kann nur verlieren.
Ja.
Irgendeinen verärgert man. Erlaubt man es oder verbietet man streng oder kommt was dazwischen? Irgendwelche Leute werden verärgert sein und dann vielleicht diese Partei, die das beschlossen oder entwickelt hat, nicht mehr wählen.
Mhm.
Oder die im Bundestag da gegebenenfalls auch aus der Opposition zustimmt. Mhm. Aber das bringt uns nichts weiter. Wir brauchen da klar.
Danke, es braucht da eine klare Regelung. Das verstehe.
So kann ich als Pfleger denn sagen, pass auf, ich darf es nicht, aber der Doktor darf, ich schicke dir den vorbei.
Ja.
Wenn derjenige einen Wunsch hat, ich möchte morgen nicht mehr leben.
Ja.
Ne? Oder es wird weiter gefördert, dass nach Holland fahren oder Schweiz oder Dignitas und andere Vereine, so nenne ich die jetzt. Ne? Und das ist immer so halb an der Illegalität.
Ja.
Weil, es ist kein Problem, wenn ich dir das gebe und du schluckst es selber. Aber weil es ein BTM ist, was ich dir gebracht habe, werde ich wegen
BTM-Beihelfer
verurteilt. BTM-Vergehen.
Mhm. Ja.
Und deshalb, das muss einfach mal klar geregelt werden. Deine, meine Bitte, falls Politiker zuhören oder Menschen, die mit Politikern befreundet sind, sprecht sie doch mal bitte an, dass der Bundestag endlich sich mal zusammenrauft und da in einem Ausschuss offen und ehrlich eine praktikable Lösung entwickelt, mit denen alle leben können.
Mhm.
Klarheit.
Ja. Schauen wir mal auf die Pflegeausbildung. Ne? Also die Ausbildung, die generalistische, gibt es ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Und wie ist denn da Palliativcare im Curriculum, im Ausbildungsplan verhaftet?
Sehr gering, lieber Christian.
Ja.
Es gibt Pflegeschulen oder Ausbildungsbetriebe, die Palliativtätigkeit in der Ausbildung ermöglichen, also Training on the Job. Nehme ich als Beispiel das Krankenhaus Siegen. Das hat auf dem Gelände auch ein Hospiz am Ende vom Krankenhausgelände. Dort dürfen Schüler freiwillig ab dem zweiten Lehrjahr 2 Wochen Einsatz machen. Und das ist immer sehr interessant. Ich kenne den Leiter ganz gut dort. Der sagte nur, es ist immer ganz toll, wie sich die Schüler verändern in den 2 Wochen. Die ersten 3 Tage schauen sie mit Rufe, wann geht's los, was muss ich machen? Und wir sagen, bleib sitzen, trink noch einen Kaffee. Oder sagen, geh mal ganz leise ins Zimmer 3 rein, ob da ein Wunsch ist. Wenn sie schläft, leise wieder raus schlafen lassen. Mhm. Sind die Schüler mal ganz verdutzt, weil sie das von anderen Stationen kennen. Zack, 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 zack. Na, die lernen dort die Ruhe und die Wünsche der Menschen respektieren. Er sagt, nach 2 Wochen gibt es ganz viele, die sagen, ach schade, dass ich schon wieder gehen muss. Mhm. Weil es auch für die Pflege ein angenehmes Arbeiten ist.
Ja. Und wenn du dir 3, 4 Themen wünschen dürftest, die in die Pflegeausbildung, in das Curriculum integriert werden, in dem Lehrplan, welche wären denn das?
Generell alternative Schmerzmedizin, gerade für chronische Schmerzpatienten und Palliativpatienten, von Aromatherapie, Aromaölanwendungen angefangen bis zu anderen Methoden wie physikalische oder auch Imagination, Licht und Farb, Musik, Therapie, da würde ich gerne, dass das mit eingebaut wird.
Ja. Dinge. Ja. Und noch irgendwelche Themen, gerade in Bezug auf Palliativcare?
Ja, die Ethik da, speziell auf diesem Punkt, die kriegen ja Ethik. Der WHO-Kodex wird dort geschult in der Regel, ist zumindest im Curriculum drin. Aber ich würde da speziell auch noch die Rechte der Sterbenden ethisch betrachtet, dass man den Leuten einfach vermittelt, es gibt einen Unterschied zwischen der normalen Pflege und der Palliativpflege. Bei der Palliativpflege alles kann, nichts muss.
Mhm.
Das ist so für mich der wichtigste Unterschied, dass man dem Auszubildenden da schon klar macht, weil müssen wir uns auch im Klaren sein, nicht jeder bekommt spezialisierte Palliativpflege, der sie braucht,
weil
oft die Ärzte keine Notwendigkeit sehen, auch der ist ja im Altenheim, dass die gar nicht in der Lage sind. Das heißt, wenn in der Grundausbildung, sprich in der Generalistik, da die Leute schon davon lernen, behaupte ich, geht die Qualität der normalen Sterbebegleitung, Versorgung von sterbenden Menschen nach oben.
Ja, ja. Und abschließende Frage. Was wünschst du dir für die Palliativpflege in Deutschland in den nächsten 10 Jahren?
Oh, das ist eine schwere Frage.
Ich weiß.
Erstmal wünsche ich, dass sie in der Qualität weiter nach oben geht und auch von der Quantität her, dass es mehr Leute gibt, die die 160 Stunden Weiterbildung machen, die ich ja über 10 Jahre durchgeführt habe, weil dort einfach, ich sage mal, in einem normalen Altenheim sowieso jeden Tag Menschen sterben. Und wenn man da eine Zusatzqualifikation hat, dass man auch dort erkennt, wie kann ich denen das leichter machen, wie kann ich das schöner machen aus Sicht der Betroffenen, ihre Wünsche erfüllen und so weiter, dann ist allen Menschen geholfen. Ne? Wenn man einfach, es gibt immer noch Altenheime, muss ich leider gestehen, oh, die Frau Möhr liegt im Sterben, guckst mal jede Stunde rein. Das war's. Und irgendwann heißt es ja, sie ist friedlich eingeschlafen.
Mhm.
Ob das immer richtig ist, wage ich zu bezweifeln. Wenn man Statistiken oder Umfragen glaubt, 90% möchten zu Hause sterben. Geht auch am wenigsten, ein Drittel nur. Und ich glaube, 78% waren es, möchten nicht alleine sein, wenn sie sterben.
Auch das ständig
funktioniert nicht.
Mhm. Wahnsinn. Okay, ich denke, wir haben nochmal einen guten Überblick über die Palliativpflege geschaffen. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt uns super gern.
Ja.
Kommentiert auf Instagram oder auf Facebook oder auf YouTube und ja, schreibt uns an, wenn ihr dazu noch mal mehr wissen wollt. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche.
Ja, ich sage noch, nur dem sprechenden Fragenden kann geholfen werden.
Genauso ist es. Bis dahin. Ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.